Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Es sind sicher nicht nur Buchliebhaber, die kurz zusammengezuckt sind, als sie vor einigen Wochen in der FAZ gelesen haben, dass die Buchbranche eine 500.000 Käufer pro Jahr verliert. 2024 haben demnach 24,5 Millionen Menschen in Deutschland mindestens ein Buch gekauft. Vor 10 Jahren war es allerdings noch 10 Millionen mehr. In vielen europäischen Ländern wird übrigens deutlich mehr gelesen als in Deutschland. In Spanien und Polen haben beispielsweise die Erwachsenen in den vergangenen 12 Monaten mindestens ein Buch gelesen. In Deutschland waren das nur 31%. Ich heiße Sie alle willkommen damit zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Es gibt übrigens auch andere interessante Trends. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen nahm die Zahl der Buchkäufer im vergangenen Jahr deutlich zu, während es in den anderen Altersgruppen wiederum zum Teil starke Rückgänge gab. Die Zahl der Bucheinzelhändler ist zudem in Deutschland auf einen neuen Tiefstand gesunken. Im Jahr 2023 gab es gut 2.980 solcher Unternehmen, teilte das Statistische Bundesamt jetzt mit. Das entspricht einem Rückgang von insgesamt 24% innerhalb von 5 Jahren. Denn im Jahr 2018 gab es noch rund 3.930 Händler. Es gibt also viel zu besprechen. Am besten mit jemandem, der sich mit Buchwissenschaft gut auskennt. Und Zufall, ich habe jemanden an der Uni Münster entdeckt, den ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Wer ist mein heutiger Gast? Die Deutsch-Amerikanerin Professor Dr. Corinna Norre-Grühl hat ab 2004 an der Universität Mainz englische Literaturwissenschaft und Buchwissenschaft studiert. 2013 hat sie dort auch im Fach Buchwissenschaft promoviert. 2014 gab es den ersten Kontakt zur Uni Münster, wo sie eine Lehrstuhlvertretung übernahm. Danach ging es zurück nach Mainz, um 2020 endgültig nach Münster zu wechseln, wo sie seitdem am englischen Seminar die Professur für Buchwissenschaft innehat. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Willkommen, Frau Norre-Grühl.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Norre-Grühl, die österreichische Erzählerin, von der habe ich ein schönes Zitat, Marie von Ebner-Eschenbach, hat mal gesagt, Lesen ist ein großes Wunder. Was fasziniert Sie, die Sie ja viel mit Büchern logischerweise zu tun haben, am Lesen? Warum nehmen Sie gerne ein Buch zur Hand?
Ja, also Lesen ist natürlich für mich Beruf und privat einfach etwas, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Ich glaube, seit ich lesen kann, lese ich auch gerne und viel. Es ist eine Leidenschaft. Es ist einfach schön, in Geschichten einzutauchen, sich zu informieren, sich zu unterhalten. Und jetzt natürlich auch, ich habe Kinder, mit denen ich auch sehr gerne lese. Ja, also es ist einfach gemeinsame Freizeit, eigene Freizeit. Und mit Buchwissenschaft konnte man eben aus dem Hobby auch etwas Berufliches machen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch wertvoll am Lesen? Ich benutze jetzt extra diesen Begriff. Sie haben auf Ihr professionelles Interesse hingewiesen, das ist klar. Aber gibt es auch etwas, Sie sagten gerade eintauchen in Geschichten. Was ist aus Ihrer Sicht auch der Wert von Lesen? Man kann sich informieren, man wird sicherlich schlauer dadurch, auch in vielen Fällen. Aber gibt es noch andere Merkmale, die darauf passen?
Ja, also es gibt sicher natürlich persönliche Dinge, die man aus dem Lesen ziehen kann, also Empathiebildung, ja, also Information, haben Sie ja jetzt schon gesagt. Gesamtgesellschaftlich gesprochen ist Lesen einfach extrem wichtig für die Demokratiebildung, damit Menschen sich informieren können, damit sie auch diesen Muskel trainieren können. Also es ist nicht so, dass wir als LeserInnen oder Leser geboren werden. Marianne Wolf weist darauf hin in ihrem wunderbaren Buch »Das lesende Gehirn«, dass wir ja nicht auf die Welt kommen und lesen können, ne? Sondern unser Gehirn muss das lernen und so programmiert werden. Und indem wir lesen, programmieren wir es auch immer weiter. Und wenn wir nicht lesen, dann verlernen wir das ja auch, ne? Also dieses lange, konzentrierte Lesen verlernen wir, wenn wir nicht lang und konzentriert lesen.
Jetzt gibt's ja durchaus Tendenzen in der aktuellen Zeit, wo man manchmal so Zweifel hat. Ich habe ein paar Zahlen genannt. Es geht immer weiter zurück, immer weniger Leute Kaufen Bücher, lesen dadurch vielleicht, sie lesen aber auch vielleicht nur anders. Also zumindest kommt dadurch immer mal wieder und jetzt gerade aktuell auch die Diskussion auf, hat Lesen überhaupt noch eine Zukunft oder verändert sich das Medienverhalten vor allem von jungen Menschen so sehr im Moment, dass man sagen kann, jetzt steht das aber gerade auf der Kippe, wer weiß, ob wir in 10 Jahren noch alle so intensiv lesen, wie wir es im Moment machen. Sie haben wahrscheinlich auch keine Glaskugel zu Hause, aber versuchen Sie es mal. Was wäre so Ihre Prognose? Ist das eine Kulturtechnik, die wir immer bewahren werden? Ist das gerade ein Untergangsszenario, was Unsinn ist, oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, also tatsächlich ist ja die Glaskugel eben nicht das, was wir als Wissenschaftler bemühen sollen. Aber man kann schon beobachten, und Sie haben ja die Zahlen eindrücklich auch genannt am Anfang. Es ist so, dass wir in der aktuellen, schnelllebigen Welt, die uns viel abverlangt, unsere Aufmerksamkeit viel abverlangt, weniger Zeit finden, um uns zurückzuziehen und konzentriert zu lesen. Das schlägt sich nieder darin, dass eben weniger Bücher auch gekauft werden. Ja, umgekehrt sehen wir aber in einer jetzt kommenden Generation von BuchkäuferInnen und LeserInnen ein sehr aktives Leseinteresse und ein sehr breites Leseinteresse. Das haben Sie ja auch schon gesagt, in der jüngeren Zielgruppe wachsen die Buchkäufe. Und auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel vor 2 Wochen haben wir ja auch gesehen, oder vor 4 Wochen haben wir gesehen, dass Unmengen an Menschen einfach auf die Messe geströmt sind und irgendwie das Buch erleben wollten und ihre Autorinnen kennenlernen wollten und so wirklich so fast wie ein Happening, ja, rund ums Buch. Das hatten wir auf der Messe viele Jahre nicht und jetzt kommen wieder junge Menschen ganz gezielt, um dort Buchwelten, Erzählwelten zu erleben. Also ja, ich weiß nicht, was die Glaskugel sagt. Ich denke, die Zeit wird es zeigen. Ich glaube, die Frage, die viele im Buchhandel und im Literaturbetrieb beschäftigt, ist, ob aus diesen jungen LeserInnen, ich sag mal so 18 bis 26, die gerade viel kaufen und viel lesen und sehr committed sind, ob aus denen auch LeserInnen für andere Genres werden. Weil im Moment beschränkt sich das auf einige wenige Genres, die richtig boomen, also Romance zum Beispiel. Und die Frage ist, wird sich dieses erneuerte Leseinteresse, dieses erneuerte Leseverhalten auch vielleicht in andere Richtungen entwickeln?
Ich meine, Sie kennen die Geschichte der Literatur viel, viel besser als ich sicherlich. Aber was mir zumindest einigermaßen geläufig ist, hat es nicht immer schon Verschiebungen gegeben? Mal war die Generation besonders lesefreudig, mal jene. Dann kam das Internet auf, da hatte man auch schon größte Bedenken, was jetzt vielleicht mit der Literatur passiert. Also sind das, darauf will ich hinaus, nicht immer auch über die Generationen hinweg Verschiebungen, die mal in die Richtung gehen, mal in jene. Aber es gibt so ein Grundbedürfnis, so eine Grundtendenz, dass Literatur und Lesen, ich sag's mal sehr flapsig, nicht tot zu kriegen ist.
Das wäre die Hoffnung, glaube ich. Es ist auch tatsächlich, Sie haben jetzt das Internet genannt, aber es gab natürlich auch schon, als das Radio aufkam und das Hörspiel und dann auch als Film und Kino aufkam.
Fernsehen,
und die Kinosäle,
klar.
Fernsehen, also immer wenn es ein neues Medium gibt, dann gibt es natürlich diese Sorge und dieses Geschrei, was passiert mit dem Buch. Und wie gesagt, tatsächlich haben wir ja alle, egal was wir sonst für Voraussetzungen haben, haben wir ja alle nur 24 Stunden am Tag und die müssen wir irgendwie befüllen, sinnvoll oder manchmal auch weniger sinnvoll. Aber der Punkt ist eben, das Buch steht in einem Konzert verschiedener Medien und steht natürlich auch in gewisser Weise in Konkurrenz zu verschiedenen Medien. Allerdings gibt es jetzt auch neuere Studien, zum Beispiel letztes Jahr eine Studie von von US-amerikanischen Kolleginnen Rachel Nurder und Kathy Inman Behrens, die eben sagen, die Statistiken, die wir haben, sehen immer diese Konkurrenz, aber sehen nicht das Miteinander. Und die sagen wiederum, Menschen, die viel Medien nutzen, lesen auch mehr und nutzen Bibliotheken zum Beispiel auch mehr. Also die sprechen mehr so von einer Readerly Identity als von Buchkäufern. Ne? Also die sagen, es ist gefährlich, immer nur auf die Buchkaufstatistik zu gucken. Das ist natürlich für den Buchmarkt wichtig. Ja, die wollen ja Bücher verkaufen. Aber wenn es wirklich darum geht, wer liest und wie wird Literatur benutzt, dann muss man vielleicht etwas differenzierter schauen.
ohne dass wir da jetzt sicher ins Detail gehen können, Frau Norick, aber wie schätzen Sie so Aktionen ein, wie zum Beispiel bundesweite Vorlesetage oder auch die Rolle von Schulen, die Rolle von Eltern? Das sind jetzt sehr unterschiedliche Dinge, das ist mir klar. Aber hat das eine Bedeutung, hat das eine Relevanz für das, was an folgenden Generationen auch an Leseinteresse dann hervorkommt?
Unbedingt. Also wir sehen Studien von der Stiftung Lesen, die machen eine Langzeitstudie, das heißt Vorlesemonitor. Und wir sehen da immer wieder in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also das ist nicht immer die gleiche Studie, die wiederholt wird, sondern es wird so ein bisschen puzzelartig immer mal eine unterschiedliche Bevölkerungsgruppe angeschaut. Und wir sehen natürlich, dass Vorlesen in der Familie, in der Kita, in der Grundschule, die eine direkte Beziehung zum Buch herstellen, das ist enorm wichtig. Und da sind natürlich so Dinge wie Vorlesewettbewerb für die älteren Kinder oder Vorlesetag, der kommt ja jetzt auch im November. Das sind wichtige, glaube ich, Punkte, die auch in Erinnerung rufen, dass Vorlesen wichtig ist. Also das Vorlesen ist ja wirklich das eine, das Selberlesen ist das andere. Aber Vorlesen ist der Start für eine erfolgreiche Lesebiografie und leider ja nicht in allen Familien verankert.
Und wie schätzen Sie in dem Zusammenhang, dass das plakativ wird, dass es sichtbar wird, zum Beispiel die Rolle von Buchhandlungen ein? Also die sind ja nun auch in den Städten dann sichtbar. Dadurch werde ich vielleicht auch erst aufs Lesen, auf die Optionen und die Möglichkeiten aufmerksam gemacht. Jetzt hören wir eben, dass die Zahl der Buchhandlungen stark zurückgeht. Hat das auch irgendeinen Effekt oder würden Sie sagen, na, das ist zu vernachlässigen? Also dass man wirklich in den Fußgängerzonen oder sonst wo überhaupt noch Buchhandlungen sieht?
Ja, also die Zahlen liegen mir auch vor. Ne? Also die Zahl der Einzelhändler ist in den letzten 5 Jahren um 24% geschrumpft. Das ist schon dramatisch. Das hat natürlich nicht nur mit einem Schwinden des Buches zu tun, sondern auch mit der veränderten Rolle einer Innenstadt in Zeiten des E-Commerce. Ja, also irgendwie muss man sich halten und tatsächlich sind ja Bücher auch eine Ware, bei denen die Profitmarge nicht besonders hoch ist, also für den Einzelhändler. Ja, mit T-Shirts kann ich viel mehr Geld pro verkauftem Euro verdienen wie mit einem Buch. Da bleibt einfach nicht ganz so viel hängen im Bucheinzelhandel. Also das ist schon schade und traurig und dramatisch. Ob das wirklich so ist, dass jetzt Buchhändler in der Innenstadt dazu führen, dass mehr Menschen lesen, das glaube ich nicht.
Weil ich glaube, eher spekulativ.
Genau, das finde ich eher spekulativ. Also ich glaube, es ist ja auch nicht so, als würde das Buch komplett von der Bildfläche verschwinden. Es ist ja durchaus so, dass im Supermarkt gibt es die Rackjobber beim Discounter und so weiter und so fort gibt es auch immer wieder Bücher. Ich glaube, was tatsächlich mit dem Verlust der stationären Buchhandlung einhergeht, ist eben der Verlust der Vielfalt. Also das nennen wir Bibliodiversität. Nämlich im Supermarkt liegen immer die gleichen 20 Bücher und beim Discounter vor Weihnachten gibt es immer irgendwelche Großbestseller, die sich jetzt irgendwie dann nochmal neu verkaufen. Aber man wird nicht eben eine Breite haben können, wenn man nur beim Discounter kauft.
Sie haben gerade schon ein Stichwort gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie damit Folgendes meinen, nämlich E-Commerce war das Stichwort. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem Thalia-Geschäftsführer. Thalia ist ja nun wirklich ein großer Tanker in Deutschland. Der hat gesagt, unser stärkster Mitbewerber ist mittlerweile Amazon und niemand anders. Und hat das auch eine Auswirkung? Und wenn ja, welche? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, Amazon ist ein eigenes Thema und natürlich Amazon ist ja auch aus vielen Gründen hochproblematisch, das sage ich jetzt nicht nur als Buchwissenschaftlerin, aber Jeff Bezos hat eben das Buch damals als Testballon genommen, um ein Produkt zu haben, was man gut verschicken konnte. Ne? Bücher sind relativ genormt, die haben ein relativ klares Gewicht, eine relativ gute Größe, konnte man gut lagern. Ja, das war für ihn so sein Testballon und darauf hat er Amazon aufgebaut. Und Amazon verkauft auch sehr viele Bücher. Wir wissen gar nicht, wie viele Bücher Amazon wirklich verkauft, weil die Statistiken von Amazon nicht einfließen in die Gesamtstatistiken, die wir so haben. Die teilen ihre Buchverkaufsstatistiken nicht. Ja, also es ist einfach so eine kleine Blackbox. Aber klar, Amazon beeinflusst das alles. Und ich glaube, das Problem ist, jetzt haben Sie Amazon im Vergleich zu Thalia gesehen. Aber Amazon hat ja nicht nur Buchhandel, sondern die sind ja im Prinzip auch inzwischen auch Verlag. Sie sind auch in der Distribution hängen sie mit drin, in der Rezeption hängen sie mit drin. Seit 2013 besitzen sie Goodreads. Ja, das heißt, die sammeln da Lesedaten und können aufgrund dessen dann wiederum anders vermarkten und verkaufen. Also ja, Amazon ist the elephant in the room. Ja, also das ist einfach hoch gefährlich und hochproblematisch für die Branche.
Aber betrachten Sie dieses Phänomen Amazon dann nicht aus zwei Perspektiven? Die eine ist die, ich sag mal, betriebswirtschaftliche, wo Sie über eine, na, sagen wir mal, zumindest problematische Konzentration vielleicht davon Notiz nehmen. Auf der anderen Seite könnten Sie jetzt ja auch, und das wäre meine Frage, sagen, naja, Hauptsache wird gelesen. Die sorgen dafür, dass das schnell bei den Leuten ist. Das ist eine schöne Distribution, das funktioniert alles wunderbar. Dadurch wird das Leseverhalten gesteigert, auch gut. Oder ist das ein bisschen arg?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde, glaube ich, es würde mir schwer fallen, irgendetwas Positives an Amazon in Bezug auf Buch und Buchverfügbarkeit zu sehen. Weil wir wohnen ja in Deutschland. Hier haben wir tatsächlich ja immer noch die Möglichkeit, durch einen sehr gut aufgestellten Zwischenbuchhandel, ich kann mir abends um 18 Uhr ein Buch wünschen in einer Buchhandlung und am nächsten Morgen um 10 Uhr ist es da, wenn die Buchhandlung aufmacht. Wir haben eine Übernachtlieferung. Es gibt also überhaupt keinen Grund, Amazon zu bemühen. Und selbst wenn man online kaufen wollte, könnte man ja zum Beispiel, um Amazon zu vermeiden, könnte man ja durchaus auch versandkostenfrei Bücher von ganz anderen Online-Buchhändlern kaufen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, nicht, dass Amazon jetzt irgendwie ein Gewinn für die Lesebevölkerung war oder ist.
Mich beschleicht so das Gefühl, dass Amazon und Sie jetzt nicht so richtige Freunde werden.
Nee.
Das ist ja auch in Ordnung. Mich würde noch interessieren, Frau Norik, das Interesse an Hörbüchern, das zumindest in der Corona-Pandemie ja stark gestiegen war, das hat nun auch wieder abgenommen. Mittlerweile gibt es viel mehr Einnahmen über Downloads und Streaming-Dienste wie Spotify. Verändert das Ihrer Beobachtung nach auch die Branche an und für sich und wenn ja, wie?
Genau, also Audiobook, also Hörbuch ist ein totaler Boom. Tatsächlich werden natürlich weniger, also fast keine Hörbücher im Buchhandel mehr verkauft. Das sieht man an der Statistik. Ja, da steht dann irgendwie -36% über die letzten 5 Jahre oder sowas. Es wird fast nur noch entweder über Abo-Modelle oder über Streaming generell, wie Sie sagen, über Spotify oder so auf Hörbücher zugegriffen. Das Hörbuch gewinnt insgesamt an Bedeutung, weil man das sehr gut nebenbei lesen, hören kann. Und es verschwimmt ein bisschen. Wir nehmen ja jetzt auch gerade einen Podcast auf. Ich glaube einfach, kulturinteressierte Menschen haben sich jetzt viel mehr angewöhnt, im Hören Kultur zu konsumieren. Und dann höre ich halt mal meinen Podcast und danach höre ich mein Hörbuch. Und darauf reagieren auch die Verlage. Also die wissen, dass inzwischen die Hörbuchausgabe wahrscheinlich für sehr viel Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit auch sorgen wird. Und früher war das ja ein Nebenmarkt. Das ist jetzt bei manchen Titeln ein sehr ernstzunehmender Nebenmarkt, mindestens das. Ja.
Stichwort Verlage, zumindest meiner Beobachtung nach, müssen einige ganz schön kämpfen. Gibt es Ihrer Beobachtung nach eine zunehmende Konzentration auch, die immer schärfer wird? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist Penguin Random House die Nummer 1, dann kommen Bastei Lübbe und Carlsen. Aber viele andere haben doch offensichtlich unter dieser Konzentration zu leiden und zu kämpfen. Ist das ein normaler marktwirtschaftlicher Reflex, wo Sie auch sagen, naja, that's it, gab's immer schon und wird sich fortsetzen? Oder steckt da auch irgendeine Art von, ich will es gar nicht beschwören, aber irgendeine Gefahr drin oder eine wie auch immer geartete negative Entwicklung?
Ja, also gab's immer schon. Immer ist natürlich so ein langes Wort und könnte viel bedeuten. Also spätestens seit den 1960er Jahren haben wir in den Buchmärkten eine verstärkte Konzentration. Inzwischen haben wir in den USA, nur weil Sie jetzt Penguin Random House ist ja weltweit tätig, gehört zu Bertelsmann mit Sitz in Gütersloh und Berlin. Aber Penguin Random House USA ist einer von 5 Verlagskonzernen, die dort 80% des Markts beherrschen. Und ich glaube, da braucht man jetzt nicht irgendwie düstere Vorstellungen zu haben, um zu sagen, ja, das ist eine problematische Oligopolstellung. Ja, also es ist keine Monopolstellung, aber 5 Konzerne und 80% ist schon problematisch. In Deutschland haben Sie jetzt gesagt, Penguin Random House und dann Bastei-Lübbe und dann Carlsen. Ne? Das sind also, die Mischung ist in Deutschland ein bisschen anders. Wir haben durchaus auch...
Anders oder aus Ihrer Sicht besser? Oder ist das eine unzulässige Qualifikation? Oder ist anders nach wie vor der richtige Ausdruck?
Ich glaube, es ist noch stabiler hier. Also die Bedeutung von kleineren oder mittleren Verlagen ist in Deutschland noch höher, noch größer einzuschätzen als in den USA. Also hier spielen auch mittelgroße Verlage spielen durchaus mit und kriegen die Aufmerksamkeit. Das liegt vielleicht auch an der Buchpreisbindung in Deutschland zum Beispiel, dass wir da hier ja noch ein robusteres System haben, das den Buchhandel und die Verlage stützt. Aber schon 2000 hatte André Schifrin kritisiert, dass es bald nur noch Verlage ohne Verleger geben würde. Ja, also das ist schon auch einfach ein Thema, was uns seit Jahrzehnten beherrscht, dass es immer weiter zur Konzentration kommt. Und was ich immer interessant oder problematisch finde, ist, dass der Endverbraucher das ja gar nicht sieht. Weil der Endverbraucher sieht auf dem Buchcover draußen ja nur zum Beispiel das Verlagslogo Luchterhand und assoziiert damit etwas. Und erst wenn man ins Kleingedruckte guckt, dann sieht man, ach so, das ist ein Penguin Random House Imprint. Ja, also es wird den Endkonsumenten, den LeserInnen eine Verlagsvielfalt vorgetäuscht, die eigentlich gar nicht mehr da ist.
In den USA, Sie haben es schon erwähnt, haben die Big Five ungefähr 80% Marktanteil. Diese Zahlen habe ich auch gefunden. In dem Zusammenhang fällt auch oft der Begriff der sogenannten Konzernliteratur. Was verstehen Sie darunter? Was sollte man darunter verstehen?
Ja, also Conglomerate Literature oder Konzernliteratur, was sich dahinter verbirgt, ist eben diese Vorstellung, dass in einem Konzern eventuell nicht ganz so frei nach ästhetischen Qualitäten oder literarischen Qualitäten entschieden wird, sondern da sehr viele wirtschaftliche Faktoren mit reingehen und dass es wahrscheinlich ein Mainstreaming gibt, eine gewisse Verflachung in Richtung von Texten, die sich extrem gut verkaufen werden, ja, weil am Ende eben doch the bottom line mehr zählt als die Qualität. Und man könnte jetzt natürlich auch, wenn man über die USA nachdenkt, sich fragen, in diesen Konzernen, was passiert, wenn sich da politische Veränderungen ergeben? Ja, HarperCollins hat relativ schnell, 2-3 Tage nach der Wahl letztes Jahr, dann ein eher rechtskonservatives Imprint nochmal gegründet. Ja, dann stellt sich eben die Frage, gibt es vielleicht auch in diesen Big Five jeweils eine vielleicht implizite Konzernzensur? Das sind jetzt Fragen, ne? Die müsste man genauer untersuchen, aber es liegt natürlich nah und Gabriel Schiavone hat auch in Electric Lit eben durchaus dazu aufgerufen, genauer hinzuschauen und er benutzt das Stichwort Corporate Censorship. Also es ist vielleicht nicht ganz weit hergeholt.
Sie sprachen oder haben das Stichwort Verflachung angedeutet oder auch verwendet. Viele sprechen in dem Zusammenhang auch von sogenannter Populärliteratur. Halten Sie das insgesamt für eine auch hier vielleicht etwas übertrieben, Gefahr für die Qualität der Literatur, dass sich immer mehr das Seichte, das Flache durchsetzt? Oder stellt man nicht auf der anderen Seite fest, na, die Stars und die wirklich großen Schriftsteller, die kommen sehr wohl noch zur Geltung?
Ja, also das ist natürlich eine Wertdiskussion. Ja, also jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass wir es super finden, wenn viele Menschen lesen und viele Menschen zum Buch greifen. Und dazu stehe ich auch. Und insofern interessiert mich etwas weniger, glaube ich, ob das jetzt sogenannte Unterhaltungsliteratur ist oder ob das jetzt sogenannte Belletristik ist. Ich finde es wichtig und gut für uns alle, wenn Menschen die Fähigkeit besitzen, sich mit langen Texten konzentriert auseinanderzusetzen und auch gerne darüber dann zu reden.
Frau Norik, wir haben jetzt etwas über den amerikanischen Markt gesprochen, sprechen wir aber in den deutschen Markt und auch die deutschen Verlage, wo Sie ja sagen, da gibt es noch schon eine größere Diversität, auch viele kleinere Verlage, vielleicht nicht diese Konzentration. Jetzt kenne ich es aus der Zeitungs- und Medienbranche, da kämpft jeder und jeder weiß noch nicht so richtig, wie er den Leserschwund aufhalten soll und so. Was erkennen Sie bei deutschen Verlage für Zukunftsstrategien? Gibt es da auch eine Hektik auf der Suche nach neuen Lesern oder erkennen Sie etwas, wo Sie sagen würden als kluge Beobachterin, wow, die haben es verstanden, die haben die richtigen Konzepte für die Zukunft?
Also ich glaube, man sieht zwei verschiedene Sachen. Natürlich ist es inzwischen so, dass jeder Verlag seine LeserInnen ja in den sozialen Medien sucht. Ja, also das, und da gibt es manche Verlage, die sehr witzig, spielerisch auch auf LeserInnenfang gehen. Ja, das kommt immer aber auch drauf an, ob die AutorInnen Lust drauf haben, ne, und sich da auch ein bisschen instrumentalisieren lassen, dass man auf diesen Plattformen auch mit einer hohen Sichtbarkeit, mit witzigen Werbevideos etc. Also es ist tatsächlich, wird auch die hochkomplexe Literatur inzwischen sehr wenig komplex mit Marketingmaschen beworben. Also das ist natürlich der eine Trend. Irgendwie muss man ja an den Leser, an die Leserin kommen. Das andere ist, und darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Verschiebung, die wir im Moment sehen. Junge Menschen, aber auch Menschen mittleren Alters sind im Moment viel gewillter als noch vor 10 Jahren, auf Englisch zu lesen. Also ursprünglich auf Englisch erschienene Texte eben nicht in Übersetzung, sondern gleich auf Englisch zu lesen. Und das verschiebt auch so ein bisschen eine Logik im Markt, weil die Verlage früher für viel Geld die Lizenzen eingekauft haben, für mehr Geld noch dann Übersetzungen in Auftrag gegeben und die dann in den deutschen Markt platziert und auch erfolgreich verkauft haben. Und jetzt sehen wir, dass die deutschen Verlage so ein bisschen ins Straucheln kommen. Also da ist die Hektik, von der Sie sprachen. Ja, es ist ein bisschen hektisch. Was mache ich, wenn ich eben Angst haben muss, dass meine Leser, meine Leserinnen nicht mehr auf die Übersetzung warten, sondern das englischsprachige Buch gleich in der internationalen Ausgabe kaufen, dann habe ich viel Geld reingesetzt in die Lizenz und die Übersetzung und verkaufe das nicht. Und das macht tatsächlich die Verlage sehr hektisch und auch die Übersetzung sehr hektisch. Ja, also man muss jetzt mindestens gleichziehen mit der Übersetzung. Idealerweise muss es gleichzeitig erscheinen, damit es gleichzeitig in der Buchhandlung liegt. Und manche Verlage, und hier ist eben ein Vergleich oder ein Beispiel, ist der Hansa Verlag, der jetzt bei T.C. Boyles neuem Roman, der im September erschienen ist, eben gleichzeitig eine englischsprachige Ausgabe für den deutschen Markt und die deutschsprachige Übersetzung herausgebracht hat. Also der Hansa Verlag erweitert sozusagen das eigene Spektrum um englischsprachige Bücher, um diese Konkurrenzsituation etwas zu entschärfen.
Das heißt, von den Verlagen wird dann logischerweise auch verlangt, dass sie sehr schnell auf solche gesellschaftlichen Trends reagieren. Ich meine, das stelle ich mir schon schwierig vor. Wir reden ja über komplexe Prozesse und einfach zu sagen, so komm, wir bringen jetzt mal 50-50 die englischsprachige Übersetzung und den englischsprachigen Originaltext raus, das ist ja schon eine Herausforderung, oder?
Ja, das ist eine super große Herausforderung. Also auch eben dieses finanzielle Modell nochmal schnell hinterfragen zu müssen und zu überlegen, wie kalkuliere ich jetzt plötzlich? Also Dinge, auf die ich, also nicht nur der schwindende Leser, aber eben auch der Leser, der von der deutschsprachigen Ausgabe in die englischsprachige wandert, wie kalkuliere ich das? Und das ist ja im Verlagswesen ja das A und O, ist ja zu wissen, wie viele Exemplare drucke ich? Ja, wie viele kann ich schnell absetzen? Ich will ja auch nicht, dass es irgendwie in der Halle liegt, sondern ich möchte ja, dass es schnell dreht, sich schnell verkauft.
Und müssen die Verlage damit rechnen? Sie haben gerade geschildert, das ist im Moment so ein Trend, es wird mehr auf Englisch gelesen und in 2 Jahren dreht sich das wieder um, Fragezeichen?
Nee, das dreht sich, glaube ich, nicht mehr um. Also es ist einfach auch durch unsere Nutzung von Streaming-Services ist es ja so, dass wir inzwischen ganz viele Menschen haben, die Englisch als Sprache auch für Unterhaltungsmomente nutzen, ja, ob man abends irgendwie eine Serie guckt auf Englisch, vielleicht noch mit deutschem Untertitel, vielleicht auch nicht. Aber dann ist es ja ein ganz natürlicher Beweggrund zu sagen, ja, dann lese ich halt diesen Genre-Roman, den neuen Stephen King, lese ich doch dann gerne auch mal auf Englisch. In der Studie des Börsenvereins von diesem Jahr hieß es, dass bei den 16- bis 19-jährigen LeserInnen, also von denen, die lesen, über 20% auf Englisch schon gelesen haben in ihrer Freizeit, also eben nicht für Schule und Uni.
Das heißt, das ist ein Trend, auf den sich die Verlage mutmaßlich dauerhaft einstellen sollten oder auch schon tun?
Genau, unbedingt. Also die stellen sich auch schon darauf ein. Die haben ja auch Beispiele aus Skandinavien und aus den Niederlanden, wo das eigentlich diese Entwicklung schon läuft bzw. gelaufen ist. Auch jetzt der Lux Verlag, das ist ja ein Imprint, ein Romance-Imprint, und die haben auch zum Beispiel English Editions bei Lux, setzen sie auch ihren deutschsprachigen Übersetzungen gegenüber oder nebenan, manchmal in unterschiedlicher Ausstattung. Manchmal gibt es dann irgendwie einen besonderen Farbschnitt oder ein extra Kapitel oder irgendwas, um die deutsche Ausgabe noch mal ein bisschen zu pushen. Aber ja, das werden wir jetzt in allen Bereichen, glaube ich, sehen, dass zunehmend die Verlage darauf reagieren. Was in den Niederlanden zum Beispiel passiert ist, dass die Niederlande einfach verstärkt auf niederländische Autorinnen gesetzt haben. Ja, dass man eben nicht mehr so viel Geld in Übersetzungen steckt, sondern sagt, okay, was haben wir hier vor Ort? Was können wir hier einzigartig?
Und auch das sind alles Ergebnisse des großen wirtschaftlichen Drucks, unter dem die Verlage stehen?
Ja, sicher will man natürlich immer auch Erfolg verzeichnen am Markt. Ich würde jetzt sagen, das ist eine ganz natürliche Sache, dass man seine Zielgruppe sucht und immer sein Angebot anpassen muss. Ne? Angebot und Nachfrage. Natürlich ist eben der Druck in der Buchbranche hoch. Ich hatte es ja vorhin auch gesagt, die Gewinnmarge ist bei Büchern einfach nicht wahnsinnig hoch. Noch nie gewesen. Ja, und das ist einfach eine andere, es ist einfach ein anderes Produkt, als wenn man irgendwas hat, wo man deutlich mehr an jedem einzelnen Produkt verdienen kann.
Ab und zu kommen ja zumindest in der Branche mal so leichte Zweifel an der Buchpreisbindung auf, an diesem System. Was halten Sie grundsätzlich davon? Ist das eigentlich ein deutsches Unikat? Vielleicht nehmen Sie uns mal kurz mit in die Welt. Gibt's das nur hier oder gibt's das woanders auch? Und würden Sie sagen, beibehalten oder abschaffen?
Ja, unbedingt beibehalten. Das Problem ist ja auch, wenn wir sie abschaffen und danach merken, ups, war doch eine ganz gute Sache, dann lässt es sich nicht mehr ändern. Aber wir haben weltweit einige verschiedene Beispiele, die wir kennen. In der Schweiz gab es ein Referendum und da wurde die Buchpreisbindung abgeschafft. Das hat tatsächlich dann was mit den Buchpreisen gemacht. Also grundsätzlich sagt man, dass bei einer Abschaffung der Buchpreisbindung wenige sehr populäre Titel eventuell günstiger zu haben sind, aber so das Gros der Titel dann teurer wird, das Gros der Bücher. Also das Argument für die Buchpreisbindung ist, also es gibt vielfältige Argumente dafür. Eines ist eben diese Bibliodiversität, die Unterstützung des Buchhandels vor Ort etc. Ja, und in den Ländern, in denen wir es abgeschafft haben, zum Beispiel Australien oder UK, USA hat es schon 1914 nicht geschafft. Da gab es eine große Entscheidung vom Supreme Court. Aber da sehen wir, dass nochmal verstärkt Konzentration, nochmal verstärkt Mangel an Buchhandlungen und eben diese Split, ne, dass man sehr billig bestimmte Bücher kaufen kann, aber für die anderen sehr tief in die Tasche greifen muss.
Also kein Modell, was für Deutschland dann unbedingt erstrebenswert ist, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich würde gerne noch mal auf ein paar inhaltliche Aspekte auch des Büchermarktes zu sprechen kommen. Wenn ich so durch die Buchhandlungen gehe, dann sehe ich, vielleicht liegt das aber auch an mir, vorrangig Romane. Romane. Eine Gattung, die erst relativ spät aufkam und die aber offensichtlich einen weltweiten Erfolg hat. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das erkenne ich auch, das ist nach wie vor stabil. Romane ist die Literaturgattung Nummer eins weltweit. Oder gibt es da auch schon Verschiebungen zu anderen Gattungen hin?
Also ich habe mir mal die Zahlen rausgeholt. In Deutschland hatten wir 2024 knapp 60.000 Erstauflagen. Davon waren 10.000 schöne Literatur oder Belletristik. Ja, also ungefähr ein Sechstel der Erstauflagen waren Fiction-Titel. Sie haben ja gesagt, wenn Sie in die Buchhandlung gehen, sehen Sie hauptsächlich Romane. Das liegt natürlich daran, was ist das, was man schnell mitnimmt. Ja, also wenn ich in die Buchhandlung gehe und dann in den höheren Stock, dann kann ich da auch mein Fachbuch kaufen und mein wissenschaftliches Buch und vielleicht auch ein Ratgeber oder ich hole mir mein Buch am Abholregal ab, was da eben sonst niemanden interessiert, was ich mir dahin bestellt habe. Aber Es geht ja immer darum, das haben wir jetzt heute schon häufiger in verschiedenen Dimensionen gehört, die Zielgruppe abzuholen. Und die Zielgruppe, die durch den Buchladen einmal stöbert, die nimmt ja eher schnell einen Roman mit. Vergleichbar ist auch so, dass entweder das erzählende Sachbuch oder so das populäre Sachbuch, das steht ja auch immer da eigentlich am gleichen Bereich, weil das sind auch so Dinge, die man schnell mitnimmt, so einen schnellen Ratgeber oder ein schnelles Sachbuch. Also ich würde schon sagen, dass es viele Lesergruppen gibt, die sich viel mehr für das populäre Sachbuch interessieren als für den Roman. Aber das sind einfach so die zwei Dinge, die man mit einer schnellen Entscheidung mitnehmen kann.
Lyrik spielt nach wie vor eine sehr untergeordnete Rolle.
Ja, Lyrik ist im Prinzip nicht existent, also aus Buchmarktsicht, lohnt sich überhaupt nicht. Ganz wenige Ausnahmen gibt es. Es gibt tatsächlich ja so eine Welle von Instagram-Poets, die dann auf Instagram ihre Gedichte irgendwie geteilt haben, manchmal auch so interessant im Design, die dann einen Buchdeal bekommen und dann verkauft sich das sehr gut. Also Rupi Kaur ist so eine Insta-Poet, bei der es ganz gut gelaufen ist. Eine andere Person, bei der es ganz gut läuft, obwohl sie Lyrikerin ist, ist Amanda Gorman, die ja bei der Amtseinführung von Joe Biden gesprochen hat und dann ein Buch, The Hill We Climb, sozusagen herausgebracht hat mit einem Vorwort von Oprah Winfrey, wenn mich nicht alles täuscht. Also da wurden natürlich alle Register gezogen, um aus diesem Buch einen unwahrscheinlichen Bestseller zu machen, ja, weil eben Lyrik eigentlich sich nicht verkauft. Ansonsten gibt es natürlich auch Lyrikausgaben für Germanistinnen und so, ja. Die befinden sich aber bestimmt nicht im Erdgeschoss einer Buchhandlung, die auf Stöbern und Schnellkäufe.
Die muss man wahrscheinlich setzt. Dort erst suchen, vermute ich mal. Sie haben auch schon andere Stichwörter genannt, wie beispielsweise Romance ist schwer angesagt im Moment oder auch sogenannte New Adult Bücher. Was sind dabei typische Themen und warum Ihrer Einschätzung nach zünden die im Moment? Und wenn ich eine dritte Frage gleich noch hinzufügen darf zu diesem Komplex, ist das auch eine sehr vorübergehende Erscheinung Ihrer Einschätzung nach? Und in 3 Jahren reden wir über was anderes. Man sagt ja dann gerne so diesen flapsigen Satz, da wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. In 3 Jahren ist das dann wieder eine neue und so weiter. Oder ist da etwas Stabiles im Anmarsch oder hat sich auch schon etabliert unter Umständen?
Romance ist schon immer stabil. Ja, also Romance ist nur nicht so lang sichtbar, wie es jetzt ist. Im Moment reden wir alle über Romance, weil es plötzlich bunt ist und poppig und überall sichtbar. Und es wird ganz viel Platz in den Regalen gemacht für Romane, die sonst in einer Schmuddelecke saßen. Und überhaupt
war das tatsächlich so unter Schmuddelecke subsumiert?
Genau. Also das war tatsächlich einfach so, wenn man an Danielle Steele zum Beispiel denkt oder so. Das sind Mega-Bestseller, die sich schon immer sehr gut verkauft haben. In den 90er Jahren hat Janice Radway, eine Soziologin, ein Meilenstein geschrieben, Reading the Romance, und beschäftigt sich da mit der Bedeutung von Romance eben für Frauen im mittleren Alter eigentlich oder Hausfrauen auch. Das heißt, es war schon immer, also seit Jahrzehnten, ist das ein sehr gut laufendes Segment. Aber jetzt plötzlich reden wir eben drüber. Es gab natürlich...
Was ist passiert?
Ja, also wir hatten so eine Veränderung mit E.L. James und 50 Shades of Grey, wo dieses Lesen von eventuell auch toxisch problematischer Romance-Geschichten salonfähig wurde. Ja, also 50 Shades of Grey war wirklich so ein Wendepunkt an Sichtbarkeit. Und inzwischen ist es wirklich vielleicht auch im Zuge einer Reaktion auf Me Too und Sex Positivity. Es ist einfach so, dass diese Bücher ganz anders daherkommen. Ja, diese Bücher, die früher vielleicht eher so Nackenbeißer-Cover hatten oder eher unscheinbare Cover, sind jetzt poppig, bunt, pastellig, glitzerig. Da spielt, was Gérard Genette den Paratext nennt, also diese Verpackung des Buches, spielt jetzt eine Riesenrolle, um diese Bücher raus aus dieser Ecke und wirklich in die Mitte des Geschehens zu holen.
Obwohl es ja nur das Cover ist. Aber es scheint eine Rolle zu spielen,
ja,
wenn Sie
richtig
verstehen.
Nur das Cover. Also das ist auch also erstens würde ich ja nie sagen, nur das Cover, weil das Cover ist super wichtig. Ja, es beeinflusst die Kaufentscheidung, ob Sie das wahrhaben wollen oder nicht.
Okay.
Aber das ist eben auch ein Indiz dafür, dass wir eine immer breiter werdende ein immer breiter werdendes Genre haben. Also Kolleginnen haben davon gesprochen, dass Romance inzwischen ein Genre-Ökosystem ist, weil man natürlich, Romance ist nicht gleich Romance. Romance hat Dark Romance und Romantasy und Dragon Romance und, ne, also you name it. Es gibt ganz, ganz viele Subgenres und inzwischen hat sich eben da sehr viel ausdiversifiziert und es dreht sich gut, es läuft gut. Also von den Menschen, ich hatte ja gesagt, auf die Frankfurter Buchmesse, die da auf die Frankfurter Buchmesse gekommen sind, da waren ganz viele Leute, die angetrieben sind von diesem Romance-Boom. Ja, Halle 1-2 war eigentlich die Romance- und New Adult-Halle.
Und das war die vollste offenbar. Nehmen Sie uns kurz mal mit in diese Genre oder wie immer Sie es auch bezeichnen, mit der sogenannten New Adult Bücher. Was versteht man darunter und ist das auch ein Trend, der boomt A und B auch stabil ist?
Mhm. Ja, also New Adult ist ja eine Reaktion auf den Begriff Young Adult. Ja, also Young Adult Bücher sind im Prinzip Jugendbücher, die aber, es klingt besser, wenn man Young Adult sagt, das ist der Anglizismus. Aber die lesen, also immer jüngere Menschen haben dann irgendwie YA gelesen, ja, also dann eben nicht mehr von 15 bis 25, sondern eher von 12 bis 19 oder so. Und dann brauchte es ja einen neuen Begriff für die Literatur, die eher, wie gesagt, 15 bis 25 oder 16 bis 26 ansprechen soll. Also New Adult soll das beschreiben, was wir zwischen den Kinder- und Jugendbüchern und den YA-Büchern und eben sogenannter Erwachsenenbücher haben. Das ist natürlich ein komischer Begriff, ja, weil was ist eigentlich ein New Adult, ein frischer Erwachsener? Und lange hat sich auch, oder was heißt lange, aber einige Zeit hat sich auch haben sich die Verlage und die Buchbranche da so ein bisschen auch nicht gewährt, aber waren nicht so sicher, wie kann ich das benutzen. Inzwischen wird es auch als Kategorie angenommen. Ja, und im Buchhandel sieht man das auch, dass das ja, hier steht YA und daneben steht dann New Adult. Und das wird dann versucht zu diversifizieren, wobei das natürlich immer so ist, dass das Lesealter und das biologische Alter, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Es gibt Leute, die mit 14 Erwachsenenromane lesen können, weil sie schon so weit sind. Es gibt aber auch Leute, die da noch Kinder- und Jugendliteratur lesen wollen oder müssen, weil sie einfach von den Lesefähigkeiten da noch nicht sind. Also es ist, New Adult wird, glaube ich, auch immer noch jetzt von 14 bis 24 oder länger auch gelesen.
Und in all den Strömungen, die Sie jetzt geschildert haben, haben da noch so Autoren wie Henry James, Jane Austen, Thomas Mann, um mal einen großen deutschen Autor zu nennen, haben die dann auch ihren Platz bei den 16- bis 29-Jährigen? Oder spielt das so gar keine Rolle mehr? Das spielt dann eher die Rolle, was Promis wie Reese Witherspoon oder Dua Lipa propagieren und so weiter. Oder haben diese Klassiker, um sie mal so zu bezeichnen, da überhaupt noch eine Chance und auch ihren Platz?
Also die haben schon auch noch ihren Platz. Und gerade jetzt in dieser Bewegung rund um dem schönen Buch der kommerzialisierten Bibliophilie, also ne, mit Farbschnitt und vielleicht mit einem schönen Cover, da sieht man im Buchhandel das Klassiker, weil sie eben urheberrechtsfrei sind, ja, die kommen jetzt in ganz schönen Ausgaben irgendwie raus. Ich kann keine eigene schöne Ausgabe in meinem Verlag machen eines Autors, der irgendwo anders unter Vertrag steht, aber eine Dickens-Ausgabe kann ich durchaus machen. Also der Koppenrad Verlag hier am Hafen, wenn man bei denen ins Programm guckt, die haben ganz viele so richtig schicke, schöne Sammlerausgaben jetzt von Klassikern, wie sie das nennen. Und insbesondere Jane Austen findet viele Fans gerade und ist in ganz vielen Ausgaben vertreten, weil urheberrechtsfrei, aber auch irgendwie Romance. Ja, also wenn wir zurückgucken in die Geschichte, dann sind die Stories, die Jane Austen uns da erzählt, nicht ganz so anders als das, was jetzt gerade junge Menschen begeistert im Genre Romance.
Das wird sicherlich viele Jane Austen-Fans freuen, die ja dieses Jahr ihren 250. Genau. Geburtstag feiert. Also ist das in diesem Jahr vielleicht auch besonders angesagt. Einen weiteren Trend würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, Frau Norrie. Das sind die sogenannten Buchclubs, von denen man immer mal wieder was liest und hört. Ich habe das aber eher so, muss ich gestehen, so nebenbei wahrgenommen. Ist das auch ein Trend? Was steckt dahinter? Geht es da tatsächlich um die Literatur oder geht es den Leuten, die sich in Buchclubs zusammentun, eher um das Beisammensein, um das gemeinsame Erlebnis? Ist das eher so ein Event oder wird da auch wirklich, ja, kann man natürlich nur schwer beobachten, ob das für alle gilt, aber wird da wirklich auch, geht es da um Literatur?
Also richtig reingucken kann man natürlich nur, wenn da jemand sich dazusetzt als Teilnehmerin, als Teilnehmer. Das haben wir auch. Es gibt durchaus WissenschaftlerInnen, die das gemacht haben und sich dann im Rahmen von Studien mit reinbegeben in, was wir im Deutschen eigentlich einen Lesekreis nennen würden. Ja, also dass man sich trifft mit Bekannten, mit Freunden und regelmäßig mit einem verabredeten Text sich dann auseinandersetzt, also vielleicht einmal im Monat oder so. Das ist ein Lesekreis oder ein Buchclub. Und das können ja sehr individuelle Absprachen sein. Das könnte sein, dass man sagt, wir lesen jeden Monat ein aktuelles Sachbuch und diskutieren dann darüber. Das sind dann sicherlich andere Gespräche, als wenn man sagt, wir lesen jetzt alle Jane Austen-Romane im Verlauf diesen Jahres oder so. Ne? Also das sind sehr individuelle Sachen. Die Literatur ist ja der Aufhänger dafür, dass man sich trifft und dass man natürlich auch über das Buch spricht und über das Buch, und da kommen wir ja wieder zum Thema Empathieförderung, Buchanschlusskommunikation. Es kann natürlich sein, dass man von dem einen Buch dann in persönliche Gespräche kommt. Trotzdem ist ja quasi der Buch dann im Moment der Impetus. Ja. Das sind also diese privaten Lesekreise, was wir im Moment noch mehr sehen als früher. Der Klassiker, das ist natürlich Oprah's Book Club, dass Oprah Winfrey im Fernsehen ein Buch pro Monat liest und bespricht und AutorInnen einlädt. Im Moment sehen wir, dass dieses Konzept, das Oprah Winfrey ja eigentlich schon seit Jahrzehnten fährt, dass das sehr boomt und auch von anderen Celebrities aufgegriffen wird. Sie haben es ja schon gesagt, Dua Lipa hat einen Bookclub, Service 95, Reese Witherspoon hat seit vielen Jahren einen Buchclub, der tatsächlich auch verkaufsfördernde Wirkung hat für die Bücher. Jimmy Fallon hatte auf seiner Show ein Buchclub-Segment. Also es gibt ganz viele Celebrities, gerade im anglophonen Bereich, die diese Popularität der Idee eines Lesekreises dann für sich auch entdecken und für sich auch nutzen. Und da kommt es dann sehr drauf an, vertraue ich jetzt Reese Witherspoon, mir eine Empfehlung zu geben, oder vertraue ich Dua Lipa oder Oprah, oder vertraue ich lieber meinem Nachbarn? Ja, das obliegt ja dann mir. Es gibt keine Mitgliedsgebühr, es ist ja einfach nur ein sogenannter Bookfluencer, der dann oder die dann mir eine Empfehlung mitgibt.
Oder sind Reese Witherspoon und Dua Lipa eigentlich nur darauf aus, ihre Bücher zu verkaufen, sodass ihnen weniger um die Literatur selber irgendwie es ihnen geht, sondern der eigene gesellschaftliche und geschäftliche Antrieb ist da der entscheidende Faktor. Ich weiß nicht, ob man denen das so unterstellen kann oder darf, oder ob sie jetzt zum Beispiel sagen, naja, Hauptsache es wird gelesen und die Branche ist im Gespräch und man interessiert sich füreinander, man diskutiert miteinander. Das ist doch der Wert an und für sich, den auch Dua Lipa und so weiter bedienen. Alles gut so. Oder wie ist Ihre Einstellung dazu?
Also grundsätzlich finde ich es als Buchwissenschaftlerin, die ja immer wieder hört, das Buch ist nicht mehr wichtig und keiner interessiert sich mehr für Bücher und keiner liest mehr, finde ich es interessant, dass Celebrities, die ja sehr an ihrem Image arbeiten und feilen und sehr darüber nachdenken, wie komme ich rüber, dass es für sie sich lohnt, sich als literarische Person zu inszenieren. Ja, also Dua Lipa könnte ja was ganz anderes machen auf ihrem Instagram-Kanal, aber was macht sie? Sie interviewt Autorinnen, ja, und Autoren und gibt jeden Monat eine Buchempfehlung raus. Ne? Was macht das mit ihrem Image, ja, wenn sie plötzlich Keynote-Speakerin beim Booker Prize ist? Ne? Das ist einerseits für den Booker Prize gut, weil er sehr viel Aufmerksamkeit dadurch generiert, aber irgendwie macht das auch Dua Lipas Image vielleicht etwas komplexer in der Öffentlichkeit als, ach ja, die ist ja nur die ist ja nur Sängerin oder so. Ne? Also es gibt ihr natürlich eine Chance, auch sich selber in eine andere Richtung und ihr Image in eine andere Richtung zu entwickeln. Sie selbst hat bis jetzt noch kein Buch geschrieben. Das heißt, das Einzige, was sie im Moment daraus kriegt, ist eben Aufmerksamkeit und vielleicht Imageveränderung, Image aufpolieren oder weiter aufpolieren. Bei Reese Witherspoon ist es anders. Ja, Reese Witherspoon ist ja eine Produzentin. Sie empfiehlt diese Bücher und man sieht, und das haben wir auch statistisch ausgewertet, anhand der ersten 100
Auswahlbücher, die sie hatte, dass sie überdurchschnittlich oft Bücher auswählt, die sie dann selber auch als Stoffe, als Option kauft, also die Lizenz kauft für eine Streaming-Adaption oder für eine Filmadaption. Und das beste Beispiel ist Little Fires Everywhere. Das hat sie einerseits als Buch empfohlen in ihrem Buchclub. Dann hat sie die Streaming-Rechte erworben. Dann hat sie sich selber gecastet als Schauspielerin in diesem in dieser Streaming-Adaption. Das heißt, da ist es ja eine vielfältige Schiene, in die sie sich da einschreibt. Zusätzlich kommt bei Reese Witherspoon eine sehr populäre, aber vielleicht auch eher vom Hintergrund, ne? Sie ist eine Südstaatenfrau, weiß, blond, so, ne? Also sie kann natürlich durch die Wahl von bestimmten Texten, kann sie ihr Image auch etwas diversifizieren, ja, und vielleicht Bücher und Geschichten highlighten, die sonst in Hollywood nicht so auf der Agenda stehen. Also Reese Witherspoon verdient nicht am Verkauf der Bücher, die werden ja einfach ganz normal über den Buchhandel verkauft, aber sie verdient sozusagen in der weiteren Pipeline der Adaption dieser Bücher.
In der Verkettung davon
verdient sie durchaus auch Geld, und der Buchclub ist Teil von ihrem kleinen Imperium Hello Sunshine, und das wurde neulich für 9 Milliarden Euro an oder Dollar ich glaube Blackstone oder so verkauft. Also das sieht man, dass das wirklich bei ihr ist, der Buchclub Teil einer transmedialen, crossmedialen Strategie.
Es geht viel, darüber haben wir jetzt schon lange gesprochen, um die Vermarktung, die Begeisterung für Bücher, um junge Menschen auch in diese Branche reinzulocken. Ich möchte nochmal den Thalia-Chef in diesem Fall zitieren. Er hat gesagt, TikTok ist für die Buchbranche ein Glücksfall. TikTok und Instagram haben es geschafft, junge Menschen wieder für Bücher zu begeistern. Würden Sie dem zustimmen, dass das auch eine Massenwirkung hatte und hat?
Ja, unbedingt. Also eigentlich finde ich es unglaublich, dass wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben und das Wort TikTok noch nicht gefallen ist.
Doch, einmal mindestens.
Also klar, dass jetzt gerade TikTok und auch Instagram, aber Instagram ist schon eher auf dem absteigenden Ast, beziehungsweise für andere Dinge nützlich, für andere Arten von Rezensionen und Aufmerksamkeit nützlich, dass TikTok eben ein Ort geworden ist, wo unter Hashtag BookTok sehr viel Buchkommunikation passiert, ist ein Riesenglück für viele Menschen. Und wir sehen auch in Studien jetzt schon, dass Menschen zugeben, dass sie eigentlich nicht LeserInnen waren und durch die Aufmerksamkeit, die Bücher auf TikTok bekommen haben, dann doch sich mal ein Buch gekauft haben und quasi von Nichtleser zu Leser werden durch die sozialen Medien. Also eigentlich ein Rückwärtsprozess, ne? Also wir reden immer darüber, dass wir abgelenkt sind und dass wir immer in den sozialen Medien sind, aber es kann eben auch diese umgekehrten Prozesse geben.
Apropos Prozesse, auch in diesem Podcast wie in vielen anderen Podcasts, den ich zu anderen Themen schon gemacht habe, kommen wir um das Thema KI, um künstliche Intelligenz natürlich nicht herum. Glauben Sie, dass das, viele sagen ja, das ist eine sehr starke Gefahr für die Branche, auch für die sogenannten kreativen Berufe insgesamt. Teilen Sie diese Einschätzung oder glauben Sie, dass das eine Übertreibung ist?
Ich glaube auch, dass es eine Gefahr ist für die kreativen Berufe. Ich gehe da konform auch mit den Beobachtungen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und auch anderer Verbände, dass wir extremen Regulierungsbedarf haben, auch gerade was die kreativen Outputs von Menschen angeht. Inzwischen wird man sehen, in neu aufgelegten Büchern steht meistens vorne irgendwie drin, dass der Verlag das verbietet oder sich vorbehält, dass eben diese Dinge nicht eingefüttert werden in die KI, aber so richtig weiß man es ja nicht, was und wie es passiert. Und ich meine, die große Sorge ist ja, dass wenn wir alle unkritisch KI-Texte konsumieren, dass am Ende niemand mehr übrig bleibt, der uns einen schriftstellerischen oder einen poetischen oder auch einfach einen durchdachten politischen Text liefert und dass wir eben nicht mehr erkennen können, was ist wirklich und was ist unwirklich. Und ich glaube, für Schriftsteller, aber auch für Lektorinnen ist es eine große Sorge und auch eine große Gefahr.
Halten Sie es denn für realistisch, dass man das regulieren kann? Ich halte das für so ein gigantisches Vorhaben, wenn ich mir so vorstelle, was um uns herum so in Sachen KI passiert und die Größe der Branche und es geht alles so schnell und jetzt will man mal schnell auf den Stopp-Knopf drücken und sagen, stopp, wir müssen mal eben alles regulieren und dann können wir weiter verkaufen, dann können wir weiter darüber reden. Also wird und wenn wir da nicht gerade, vielleicht übertreibe ich auch erneut, überrollt von einer Entwicklung, die gar nicht mehr aufzuhalten ist?
Ich glaube nicht, dass sie übertreiben. Also ich glaube schon, dass wir überrollt werden. Ich glaube, was uns bleibt, ist der Appell an die Vernunft, eine Sensibilisierung dafür, ne, wie wir es auch mit unseren Studierenden machen. Ne? Also meine PowerPoint-Slides im Unterricht sind auch mein urheberrechtlich geschütztes Material. Ich kann es nicht verhindern, dass jemand das in die KI haut, um sich auf die Klausur vorzubereiten, aber ich kann denen wenigstens sagen, dass ich es nicht okay finde. Ne? Und ich glaube, das ist ja das, was die Branche auch versucht zu machen. Das war ja auch das große Thema auf der Frankfurter Buchmesse. Viele Pressemeldungen sind rausgegangen, eben eine Sensibilisierung, dass es eben da Gefahren gibt, dass es natürlich auch Vorteile gibt und natürlich benutzt auch die Buchbranche und die Verlagsbranche, die benutzen ja auch KI-Anwendungen. Ja, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass sich komplett da irgendwie sich gesperrt wird, aber man muss eben sehr sorgfältig überlegen, wofür und in welchem Rahmen und was bin ich darauf, also wofür möchte ich, worauf möchte ich verzichten, ja, um diese KI zu nutzen.
Eine Prognose lautet beispielsweise, dass es in vielleicht schon naher Zukunft drei Sorten von Büchern geben wird. Erstens von Menschen geschriebene Bücher, zweitens von Menschen geschriebene Bücher, die aber KI-Unterstützung benutzt haben, beispielsweise beim Layout oder bei der Gliederung, also auf einem relativ niedrigen Niveau noch. Und dass drittens vollständig von KI geschriebene Bücher kommen werden. Was halten Sie von dieser Prophezeiung?
Ja, also ob man das jetzt in drei Kategorien dann unbedingt unterteilt, weiß ich nicht, weil die Übergänge sind ja fließend. Das merken wir ja jedes Mal, wenn wir selber eine Word-Datei aufmachen, dass wir ja inzwischen uns fast verwehren müssen vor den Vorschlägen der KI-Assistenten. Aber es gibt jetzt schon Tools, die sich darauf spezialisieren, dass Menschen anstatt eines Ghostwriters sozusagen eine KI zur Seite gestellt bekommen. Ja, also ein weiterer Trend, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist aber ja im Sachbuchbereich zum Beispiel Memoir, ja, also biografisches Sachbuch. Und anstatt, dass man vielleicht einen Ghostwriter sich nimmt und seine Lebensgeschichte erzählt, könnte ein Weg ja sein, dass man sich durch eine trainierte KI dazu prompten lässt. Und da gibt es auch Tools, die jetzt gerade schon erprobt werden, die das dann, ja, die das mit unterstützen, eine Gliederung zu entwickeln und die Kapitel zu schreiben. Und ehrlich gesagt gibt es ja jetzt auch schon Sachbücher, die sich so ein bisschen lesen wie ein Podcast oder wie ein, ne, sowas runtererzähltes und so, ist dann der Unterschied fließend und vielleicht auch eben für uns nicht zu erkennen, es sei denn, es ist eben deklamiert. Und ich glaube, das ist ja das, was auch die Buchbranche auch unbedingt möchte, ist, dass es mindestens angezeigt werden muss, dass das zum Beispiel bei Illustrationen, wo es ja besonders problematisch sein kann, dass es eben KI-generierte Illustrationen sind und dass da eben das nicht urheberrechtlich geschützt ist.
Die Buchbranche möchte sicherlich auch wissen, ob so mancher Titel, der Ihnen vorgestellt wird, tatsächlich ein Verkaufsschlager wird. Jetzt gibt es schon KI-Module oder Tools, die Erfolgschancen einer Buchidee vorhersagen können. Was ist denn davon zu halten? Wird das auch das ein oder andere verändern? Oder ist das ein bisschen George Orwell-mäßig? Nee, also das werden wir nicht erleben, dass man das tatsächlich vorhersagen kann.
Also es gibt so ein Tool, es gibt sicherlich verschiedene. Das, was ich mir angeguckt habe, heißt My Pulitzer.
Das klingt schon mal gut, finde ich.
Mit OO statt Pulitzer wie der Preis. My Pulitzer soll genau das machen. Also dann soll man eben ein Manuskript reingeben können und dann wird errechnet, was die Chancen sind. Ich meine, früher mussten das unbezahlte Praktikantinnen machen. Ja. in Verlagshäusern, was wir ja auch nicht unbedingt gut finden oder gut fanden. Umgekehrt, auch da wieder die Frage, ne, möchten wir diese Entscheidung abgeben oder möchten wir diese Hoheit bei uns behalten, was publiziert wird? Und wenn nur aufgrund einer KI-Berechnung entschieden wird, dann ist das eine verschärfte Form sozusagen unserer Konzernliteratur, über die wir vorhin gesprochen haben. Ne? Also wenn sozusagen nur das noch publiziert wird, was ohnehin als Verkaufserfolg dann gewertet wird, dann wird es irgendwie auch langweilig. Ne? Also ich glaube, was die Buchbranche immer noch ausmacht, sind ja so Überraschungserfolge, so Flukes, ja, so Serendipity. Und wenn alles vorher berechnet werden könnte, dann würde das schon auch zu dieser Verflachung führen. Ne? Und natürlich kann die KI nur errechnen auf Basis dessen, was schon sich verkauft hat und nichts Neues und Interessantes und Spannendes erkennen.
Meine allerletzte Frage, die jetzt aber noch nicht kommt, ich will Ihnen nur die Chance geben, jetzt schon mal darüber nachzudenken, wie Sie sie nachher beantworten werden, lautet die Klassikerfrage, Sie dürfen ein Buch mit auf eine einsame Insel nehmen, für welches würden Sie sich entscheiden? Überlegen Sie sich das jetzt mal in ein, zwei Minuten. Vorher würde ich gerne von Ihnen wissen, Sie haben ja auch viel mit Studierenden zu tun, logischerweise. Stellen Sie auch bei der aktuellen Studierendengeneration ein anderes Verhältnis zu Büchern und zur Lesekultur fest? Was erkennen Sie dort auch vielleicht und vielleicht auch zur Zukunft Ihres Fachs der Buchwissenschaft? Wie ist da das Interesse und welche Neigungen erkennen Sie dort?
Also ich glaube, wenn man jetzt hier eine waschechte Literaturwissenschaftlerin sitzen hätte, würde man eine andere Antwort kriegen. Aber ich erlebe die Studierenden, die zu uns kommen und Buchwissenschaft ja dann das erste Mal kennenlernen und erleben, als extrem offen und auch extrem interessiert an diesen Fragen rund um Bibliophilie und Material. Wir machen auch ganz viele Workshops. Wir haben ein Bookstudio gegründet, 2020 gleich. Das war dann ein bisschen schwierig in der Pandemie, hands-on zu arbeiten. Aber wir drucken, wir machen Bucheinband, wir marmorieren Papier und zwingen die Studierenden, also wir zwingen sie natürlich nicht, es ist alles freiwillig, aber wir geben ihnen die Möglichkeit, eben eine Begegnung mit dem Material zu haben. Und da erlebe ich eine tolle Offenheit und ein großes Interesse. Und insofern glaube ich, dass es unser Fach noch ein bisschen geben wird, hoffe ich immerhin. Und gerade jetzt sind natürlich die jungen Menschen, die jetzt vielleicht anfangen zu studieren, sind diese Menschen, die also gerade wenn die Anglistik jetzt studieren wollen und dann landen sie manchmal bei mir in den Kursen, dann sind das Menschen, die auch im Buchhandel bei Romance stöbern oder bei New Adult und auf Englisch lesen. Das heißt, wir kriegen, glaube ich, eine ganz gute Kohorte da jetzt immer wieder rein.
Und jetzt würde es uns interessieren, welches Buch nehmen Sie mit auf die einsame Insel?
Ja, es gibt ja sehr viele Bücher, aber ich glaube, mein Lieblingsbuch, an das ich immer wieder, zu dem ich immer wieder zurückkomme, aus unterschiedlichen Gründen, das heißt auf Deutsch Wilbur und Charlotte von E.B. White. Auf Englisch heißt es Charlotte's Web. Und E.B. White ist ein Journalist, der eigentlich für Erwachsene geschrieben hat, aber dann eben einige wenige Kinderbücher geschrieben hat. Stuart Little ist ein anderes Buch von ihm. Und Wilbur und Charlotte ist einfach ein Klassiker, der auf ganz viele Ebenen unterhaltsam, aber auch interessant und komplex ist. Also ich glaube, da könnte ich mich auf einer einsamen Insel ein bisschen beschäftigen.
Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen, weil ich das Buch noch nicht kenne, aber jetzt haben Sie mir einen interessanten Lesetipp gegeben. Ich werde es mir garantiert jetzt mal kaufen, wenn Sie da so drüber schwärmen. Ich bin mal sehr gespannt, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute viel über die Buchbranche erfahren, über neue Trends, aber auch über Gefahren, über TikTok, über Romance mit in vielen Subgenres. TikTok wiederum ein Riesenglück für die Buchbranche, auch viele junge Leute, die wiederum zum Buch greifen. Das Buch ist schon häufig totgesagt worden. Frau Norre Grühl hat uns, glaube ich, heute auch nochmal deutlich gemacht, dass es keinen Grund dafür gibt, in diesen Chor einzustimmen. Es gibt auch viele interessante neue Trends, die eher darauf hindeuten, dass die Branche nach wie vor eine Chance hat. KI wiederum als durchaus realistische und große Gefahr. Da muss man sicherlich regulierend oder sollte man regulierend eingreifen. Wir sind gespannt, was da passieren wird. Falls Sie Ihre persönlichen Erfolgschancen für Ihre eigene Buchidee mal testen wollen, dann sei Ihnen Mai Pulitzer empfohlen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Frau Nore-Grühl.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.